Ja, wie gesagt, anders als angekündigt, geht es heute nicht nur um die Verse 29 bis 34, sondern um den gesamten Rest des Kapitels 15. Und ja, also vielleicht habt ihr es auch gerade gemerkt, bei der Lesung, die Verse 29 bis 34 sind nicht so ganz einfach zu predigen sozusagen. Über den Vers 34 werde ich noch was sagen, aber der Rest ist nicht so griffig, sagen wir es mal so. Und insofern wird die Predigt hauptsächlich über die Verse 35 fortfolgende gehen. Und das Thema des Kapitels 15 ist sozusagen letztlich bekannt. Es geht um die Auferstehung Christi und letztlich auch unsere Auferstehung, aber es geht auch immer wieder um Einwände. Vor allem in der letzten Predigt war das der Fall, und es gab offensichtlich eben in der korinthischen Gemeinde Christen, welche ja nicht nur an der Auferstehung zweifelten, sondern bis dahin, dass sie sogar die Auferstehung leugneten. Warum sagen einige von euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Fragt Paulus die Gemeinde. Und man sieht, dass da, sagen wir mal, noch eine ganze Menge Arbeit zu tun gewesen ist, dass eine ganze Menge Zweifel, Fragen auszuräumen gewesen sind. Und das ist auch ab Vers 35 der Fall. Der Vers 35 ist offensichtlich ein Einwand von Zweiflern, wobei es angesichts der Formulierung nicht ganz klar ist, ob die jetzt wirklich, ob dieser Einwand wirklich so gefallen ist. Aber zumindest der Gedanke stand in der Luft, im Raum und ist vielleicht auch so ausgedrückt worden, nämlich die Frage, wie soll das eigentlich gehen mit der Auferstehung von uns Menschen? Wie soll das funktionieren mit der Auferstehung? Wie soll das gehen? Jeder weiß, dass die Toten in ihren Gräbern verwesen. Und wenn sie nicht verwesen, dann sind sie verbrannt worden. Brandbestattung war in der Zeit eine ganz verbreitete Sitte. Und wie sollen dann erst recht diejenigen, die verbrannt worden sind, auferstehen? Was für ein Leib sollen sie haben, wenn Paulus doch die ganze Zeit von der körperlichen Auferstehung, von der leiblichen Auferstehung spricht? Was für einen Leib soll sie haben? Soll der wieder zusammengesetzt werden? Das funktioniert doch alles nicht. Und solche Zweifel werden wohl tatsächlich auch geäußert worden sein. Und diese Zweifel sind natürlich damals wie heute verbreitet. Genau solche Fragen trifft man eigentlich regelmäßig. Und das aus meinem Empfinden seltsamerweise, obwohl dieser Gedanke, dass wir auferstehen werden, doch eigentlich Hoffnung machen müsste, dass es nach dem Tod weitergeht. Mit dieser Frage seitens der Gemeinde in Korinth, wie das eigentlich funktionieren solle, die Auferstehung der Toten, weil damit auch eigentlich eben das wirklich ja faktisch geleugnet wird, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, deswegen ist die Antwort des Paulus dann auch ziemlich hart. Du Narr! Und das ist kein Fehler der Übersetzung, sondern das steht tatsächlich so. Man könnte das auch noch etwas härter übersetzen. Wer an der Auferstehung zweifelt, zweifelt letztlich an Gott. Und deswegen diese harte Anrede, du Narr. Wer an der Auferstehung zweifelt, wird letztlich das geradezu zwangsläufig zum Atheisten. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott, sagt Psalm 14. Es ist die gleiche harte Anrede. Aber es ist natürlich dennoch so, und das muss man den Leuten, würde ich sagen, doch irgendwie zugestehen, dass die Frage, was passiert da eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, die ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Manchmal gibt es diese Vorstellung, dass die Moleküle und Atome, aus denen der menschliche Körper besteht, die würden bei der Auferstehung wieder zusammengesetzt werden. Die Frage ist dann allerdings, welche denn? Unser Körper tauscht die Moleküle ja beständig aus. Also wir sind mit dem Alter von 50 Jahren nicht mehr dieselben, haben nicht mehr denselben Körper wie im Alter von 25 Jahren. Also das funktioniert ganz offensichtlich nicht, dieser sehr materielle, materialistische Gedanke. Und Paulus benutzt nun in den folgenden Versen verschiedene Bilder, die versuchen sollen, etwas zu erklären, was wir zugestandenermaßen letztlich nicht vollständig erklären können. Aber dass wir das nicht vollständig erklären können, ändert nichts an der Wahrheit, ändert nichts an der Tatsache und ändert nichts an der Wirklichkeit der Auferstehung der Toten. Was Paulus dann aber mit diesen Bildern, die dann in den folgenden Versen kommen, sagen will, das ist letztlich klar. Und er beginnt mit dem Bild vom Samen, der in die Erde fällt und der dann zur Pflanze wird. So ein kleiner, unscheinbarer Samen. Vers 36. Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Jetzt mögen einige und durchaus zu Recht einwenden, dass das biologisch nicht ganz stimmt. Also der Same stirbt nicht, der in die Erde gesät wird. Der Same ist nicht wirklich tot. Also ich habe Biologie früh abgewählt, deswegen kann ich euch das jetzt nicht erklären, aber die Tatsache ist tatsächlich so. Der Same ist nicht wirklich tot, in dem Sinne, in dem wir dann tot in der Erde liegen. Aber es ist klar, warum Paulus dieses Bild benutzt. Ein Samenkorn wird in die Erde gelegt wie ein Toter. Und aus diesem Samenkorn wächst dann auf einmal eine Pflanze oder eine Blume, die so viel größer und oft auch sehr viel schöner ist natürlich als dieses kleine Samenkorn. Und das ist ein wirklich erstaunlicher und ein wirklich faszinierender Vorgang. Und was dieses Bild klar machen soll, ist nun nicht, dass es tatsächlich so etwas wie eine materielle Kontinuität gibt zwischen unserem irdischen, sterblichen Leib und dem Auferstehungsleib. Das ist sicherlich nicht der Fall, sondern dass es eine Kontinuität gibt. Dass dieser neue Leib, den wir bei der Auferstehung erhalten werden, der wird anders sein als unser irdischer Leib. Aber es wird eine Kontinuität der Person geben. Und diese Kontinuität der Person, die sichert unsere Identität. Wir werden keine andere Person sein. Wir werden nicht reinkarniert werden als jemand anderes, sondern wir werden immer noch ein und dieselbe Person sein. Wie auch immer das genau funktioniert, aber es wird so sein. Und wir werden erkennbar sein. So wie auch Jesus nach seiner Auferstehung anders, aber doch erkennbar war. Diese Geschichte, als Jesus nach seiner Auferstehung den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erschien, die erkannten ihn zunächst nicht. Und dann auf einmal doch. Und sie merkten, das war derselbe Jesus, der wenige Tage zuvor noch ins Grab gelegt wurde. Paulus, und man sucht ja in der Predigt oft nach, bei der Predigtvorbereitung oft nach Bildern, Analogien und so weiter. Paulus liefert die hier selber. Paulus bringt dann eine ganze Serie von Vergleichen, von Analogien, bei denen er im Grunde die gesamte Schöpfung und den gesamten Schöpfungsbericht durchgeht und das heranzieht, und er will immer wieder im Grunde genommen das eine unterstreichen. Es gibt Lebewesen, die zu ein und derselben Gattung gehören und doch ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt viele verschiedene Tiere. Es gibt viele verschiedene Vögel. Es gibt viele verschiedene Fische. Und doch sind dies alles Tiere, Vögel, Fische. Es gibt ganz unterschiedliche Gestirne, die sich durch ihren Glanz unterscheiden. Aber es sind alles Gestirne. Es ist die gleiche Gattung. Und genauso ist es mit dem Menschen. Er wird anders aussehen. Er sieht anders aus vor wie nach der Auferstehung, aber es ist immer noch derselbe Mensch. Er wird einen neuen Körper erhalten, einen himmlischen Körper, wie es heißt. Das sagt nichts darüber aus, wie er genau beschaffen ist, sondern darüber, wo er nun hingehört. Der neue Körper gehört zum Himmel. Er wird anders sein, aber es wird immer noch derselbe Mensch sein. Und daraus zieht Paulus dann eine ganze Menge Schlussfolgerungen, macht zunächst tatsächlich ein Zugeständnis. Ja, dieser verwesliche Leib, der wird nicht in den Himmel kommen. Unser verweslicher Leib ist gekennzeichnet von Sünde, Krankheit, Verfall, Tod. Aber das wird verbunden mit einer großartigen Zusage. Wir werden in der Auferstehung herausgerissen aus unserer Vergänglichkeit. Der neue Leib der Auferstehung wird von einer ganz anderen, einer viel besseren, einer viel schöneren Qualität sein. Der irdische Leib ist verweslich. Der Auferstehungsleib ist unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. In der neuen Welt wird es all dieses Kaputte nicht mehr geben. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Das alles wird vergangen sein, wie es am Schluss der Offenbarung heißt. Und wir werden in einem neuen Glanz, in neuer Herrlichkeit und in einem unvergänglichen Leib existieren und die Herrlichkeit Gottes schauen. Es ist mir zumindest nicht völlig klar, was am Ende mit unserem irdischen Leib geschieht. Aber ich denke, es wird materiell einen Bruch geben. Unser irdischer Leib wird verwesen und deswegen sind meines Erachtens auch Bilder von der Auferstehung, bei denen dann die Toten aus den Gräbern kommen. Das scheint mir nicht ganz richtig. Was ist mit den Toten, die verbrannt wurden und deren Asche verstreut wurde? Vielleicht eine ganz kleine Klammer zu der Frage Totenverbrennung versus Körperbestattung, auch für Christen. Christen haben eigentlich, soweit das zu sehen ist, über alle Kulturen hinweg immer die Körperbestattung bevorzugt. Und wer nun aber heute über Friedhöfe geht, wird rasch feststellen, dass überall wieder Urnengräber, also Brandgräber, zu sehen sind. Das mag oft mit den Kosten oder auch ganz praktischen Überlegungen zusammenhängen. Ich persönlich halte das für ein Zeichen der Entchristianisierung unserer Zeit. Durch die Bestattung unseres irdischen Körpers, den wir ja letztlich auch von Gott bekommen haben, durch die Bestattung unseres irdischen Körpers ehren wir letztlich auch Gottes Schöpfung und seine Geschöpfe. Nichtsdestotrotz bin ich sicher, dass auch die Christen, die verbrannt wurden, auferstehen werden. Einige wurden unfreiwillig verbrannt. In der Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich wurde während eines Pogroms gegen die Christen im heutigen Lyon im Jahre 177 die Leichen der hingerichteten Christen vom aufgewiegelten Mob verbrannt und ihre Asche dann in der Rhone verstreut. Das war sicherlich dazu gedacht, die christliche Lehre der Auferstehung der Toten ad absurdum zu führen. Aber auch die Märtyrer von Lyon, wie viele andere, werden auferstehen und mit neuen, mit himmlischen Körpern in das Himmelreich einziehen. Diese Reihe von Kontrasten, die Paulus dann anschließt, unterstreicht dann noch einmal diese neue, die höhere Qualität unserer neuen Körper. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit, wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Und dann folgt die völlig selbstverständliche Schlussfolgerung des Paulus. Gibt es einen natürlichen, also einen irdischen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Dass es einen irdischen Leib gibt, das kann niemand leugnen. Das wäre völlig absurd. Und weil das so ist, sagt Paulus schlicht und einfach, deshalb wird es auch einen geistlichen Leib geben. Das ist eine so einfache wie geniale Argumentation. Es wird die Auferstehung der Toten geben und auch wir werden auferstehen. Wer wird für unsere Auferstehung verantwortlich sein? Gott in Jesus. Vers 45. Auch die Erschaffung des ersten Menschen, Adam, ist schon ein Wunder gewesen. Gott nahm Erde, formte den Menschen, aber dieser Mensch, diese Form war genauso tot, wie jeder Mensch, der nach seinem Tod begraben in der Erde liegt. Und was passierte? Gott blies ihm Leben ein und machte den ersten Menschen zu einem lebendigen Menschen. Und genau dasselbe wird bei der Auferstehung passieren. Wir werden tot sein und Gott wird uns in einem übernatürlichen Akt wieder zum Leben erwecken und uns wieder Leben geben. Und es ist Jesus, der die Macht dazu hat. Jesus, der vor dem Grab des Lazarus stand und durch sein mächtiges Wort sprach, Lazarus, komm heraus. und Lazarus kam heraus. Und so werden auch wir durch die Kraft und den lebendigen Geist des Schöpfers wieder lebendig werden. Diese Vorstellung, dass unsere Seelen gleichsam abgelöst werden vom Körper und diese fortleben würden, die ist letztlich nicht christlich. Die ist griechisch, die ist platonisch. Wir werden gänzlich tot sein mit Körper, Seele und Geist. Und wenn das nicht so wäre, unsere Seele quasi fortexistieren würde, dann gäbe es ja auch die Notwendigkeit einer Erweckung nicht. Dann würde noch irgendwas von uns weiterleben. Aber wir werden ganz tot sein und wir werden wieder ganz lebendig sein. Und nach unserem Empfinden wird das sehr wahrscheinlich bruchlos passieren. Wir werden nichts merken von der Zeit, die verstreicht, sondern unser Empfinden wird sein, dass wir übergehen von dieser Welt in die kommende. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das sprach Jesus zu dem Schächer am Kreuz. Und das drückt auch Paulus aus in Vers 52. In einem Augenblick werden wir verwandelt werden. Es wird uns vorkommen wie ein Augenblinzeln. Ihr wisst, wie schnell das geht, wenn ihr bewusst blinzelt. Zack, in einem Moment hier, im nächsten Moment in Gottes Herrlichkeit. Ich sprach vor vielen Jahren mit einem älteren Christen, der damals schon 80 Jahre war, und wir sprachen über das Ende des Lebens. Damals, 10, 15 Jahre ist das her, war das ich war auch jünger, es war ein unangenehmes Thema. Und meine Perspektive war halt, der Tod ist irgendwie auch das Ende des Lebens. Und er schaute mich ruhig an und sagte, ganz leise, Übergang. Es ist ein Übergang. Und genau das wird es sein, ein Übergang, in einem Augenblick in ein neues Leben, in die neue Welt. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes einmal geschaffen. Genesis 1, Vers 31. Und so wie Adam und Eva nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind, so werden wir in der Auferstehung nach dem Bilde des auferstandenen Jesus geschaffen werden. Quasi noch einmal geschaffen werden, in jedem Fall noch einmal lebendig werden. Wann wird das alles geschehen? Und wie wird es geschehen? Verse 51 und 52, nicht alle werden sterben, aber alle werden verwandelt werden zur Zeit der letzten Posaune. Es wird dieser Moment kommen, der Moment der letzten Posaune, der Moment des Endes dieser Welt und des Anbruchs der neuen Welt. Diejenigen, die in diesem Moment noch leben, werden nicht mehr sterben, sondern gleich verwandelt werden. Wann das sein wird? Im Moment bin ich geneigt zu sagen, hoffentlich bald. Aber man weiß es nicht. Keiner weiß es. Nicht einmal Jesus wusste die Zeit oder die Stunde während seines irdischen Lebens. Dies weiß nur der Vater allein. Aber der Moment wird kommen. Und dessen können wir gewiss sein. Und dann folgt der fulminante und triumphale Abschluss des Kapitels 15 in den Versen 54 folgende. Die Auferstehung wird das triumphale Ende der Heilsgeschichte sein. Es wird der Moment sein, an dem sich alles auflöst und an dem die Geschichte Gottes mit den Menschen zu ihrem krönenden Abschluss kommt. Es wird der Moment sein, an dem sich unsere Erlösung vollenden wird. Das Ziel, die Mission Gottes ist die Erlösung des Menschen von der Sünde. Der Tod ist die Folge der Sünde. Der Tod ist in die Welt gekommen, weil Adam gesündigt hat, weil Adam gegen Gott rebelliert hat und von Gott abgefallen ist. Und die Strafe für die Sünde war der Tod. Und der Tod ist auch die Strafe für unsere Sünde. Nichts zeigt so deutlich, dass wir Sünder sind, als die Tatsache, dass wir alle am Ende sterben werden. Und dass auch wir den Tod als Strafe erleiden, zeigt, wie schwer auch unsere Schuld ist. Wir alle haben den Tod verdient. Wir alle haben den Tod als gerechte Strafe Gottes verdient und wir alle spüren auch irgendwie diesen Stachel, von dem Paulus spricht, diesen Todesstachel, der uns sticht. Aber dabei bleibt Gott nicht stehen. Und die große Heilstat Gottes besteht nun darin, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und zwar nicht erst in der Auferstehung, sondern am Kreuz, auf Golgatha. Dort hat Jesus den Tod besiegt. Dort hat er dem Tod seine Macht genommen. Dort hat er die Strafe, die uns trifft, auf sich genommen und abgegolten. Am Kreuz wurde der Tod überwunden durch den Tod des Gottessohnes. Was für ein herrliches, ein unfassbares Paradox. Dort hat Jesus den Tod besiegt. Die Auferstehung ist letztlich das Siegel, ist die Vollendung des Sieges über den Tod. Aber der Kreuzestod Jesu ist die Voraussetzung für diesen Sieg. Und deswegen kann Paulus dann auch so triumphal rufen: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel ist abgebrochen. Der Tod ist besiegt. Der Tod ist verschlungen. Der Tod ist tot. Und es gibt nur noch das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Und das ist das Zentrum unserer Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nichts, was eventuell, was vielleicht, was hoffentlich geschehen wird. Sondern es ist eine gewisse, eine sichere Hoffnung. Eine Hoffnung, die gewiss ist. Es ist gewiss, dass dies alles eintreten wird. Diese Hoffnung kannte man im Altertum nicht. Es gibt Untersuchungen über die Texte auf antiken Grabsteinen, die oft sehr viel mehr Text enthalten haben als unsere heutigen, mit Sinnsprüchen oder Aussagen, was nach dem Tod kommen würde. Und man findet auf diesen Grabsteinen nirgends Hoffnung über dieses Leben hinaus. Die Vorstellung einer Auferstehung war der Antike völlig fremd. In allen nichtchristlichen griechischen Texten der Antike kommt das Wort, das griechische Wort für Auferstehung ein einziges Mal vor und man weiß gar nicht so genau, was das da heißen soll. Und auch die antiken Legenden über die Unterwelt sind im Grunde gekennzeichnet von Hoffnungs- und Trostlosigkeit. Aber wir haben eine gewisse Hoffnung, eine sichere Hoffnung auf das ewige Leben in Herrlichkeit und in der Gegenwart Gottes. Und das darf, das ist, das muss ein Trost sein für uns Christen. Noch einmal Vers 53. Dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und dieses Muss bringt das ganz eindrücklich auf den Punkt. Das alles muss passieren. Es ist zwangsläufig. Es ist unausweichlich. Es muss geschehen, weil Gott es zugesagt hat. Und weil Gott es so verordnet hat und weil Gott seine Zusagen halten wird. Es ist ein Trost, an dem wir uns alle festhalten dürfen und letztlich auch müssen, jung und alt. Einige sind älter, bei einigen von uns zwickt der Stachel schon etwas deutlicher. Wir merken so die ersten Zipperlein, merken, dass wir nicht mehr so fit sind, merken einfach, dass wir älter werden. Bei manchen regen sich die Gedanken an den eigenen Tod vielleicht etwas stärker, aber spätestens ab 50 beginnt man so zu realisieren, dass das Leben nicht ewig ist hier auf Erden. Aber der Tod kann uns auch früh ereilen, manchmal plötzlich, manchmal nach längerer Leidensgeschichte. Wir haben vor kurzem mal Bilanz gezogen, meine Frau und ich, wie viele Bekannte, Freunde, Familienangehörige in unserem Umfeld schon verstorben sind und auf wie viele Beerdigungen wir schon waren. Und wir waren auf mehr Beerdigungen von Freunden und Bekannten und Verwandten, die im Alter zwischen 0 und 50 Jahren verstorben sind, als auf Beerdigungen von Freunden und Verwandten, die über 70-jährig gestorben sind. Ein Studienfreund von mir ist nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit im Alter von gerade einmal 30 Jahren abends beim Joggen, beim Herzinfarkt, tot umgefallen. Es gibt Mitglieder unserer Gemeinde, die ihre Kinder verloren. Auch wir haben unsere dritte Tochter, die kurz vor der Geburt gestorben ist, zu Grabe getragen. Vorigen Monat ist die Schwester meiner Frau im Alter von 47 Jahren an Krebs verstorben. Der Tod ist allgegenwärtig. Aber welch ein Trost ist es, diese machtvollen Worte aus dem ersten Korintherbrief zu hören. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Welch ein gewaltiger Trost. welch eine gewaltige Tat unseres allmächtigen Gottes. Der Tod ist deswegen nicht leicht. Jeder Verstorbene hinterlässt eine Lücke und er wird zu Recht betrauert. Aber es ist ein Riesenunterschied, wenn man weiß, dass dies nicht das Ende ist, sondern ein Übergang. Und dass der Verstorbene nun an einem besseren Ort ist und wir ihn wiedersehen werden. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihm sei alle Ehre. Die Tatsache der Auferstehung von den Toten und damit auch unserer Auferstehung hat aber darüber hinaus natürlich auch Konsequenzen für dieses Leben. Und damit will ich zurückspringen zu dem Abschnitt, der am Beginn des Predigttextes steht, und zwar zum Vers 34. 34 ruft Paulus: Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott und das sage ich euch zur Schande. Die Tatsache der Auferstehung bedeutet auch, dass wir Rechenschaft ablegen müssen und ablegen werden vor Gott für unser Leben. Und wer sein Leben so führt, als wisse er nichts von Gott, als spiele Gott in seinem Leben keine Rolle. Wer sein Leben ohne Gott führt, wer sich hingibt der Lüge, der Lasterhaftigkeit, der sexuellen Sünden, wer betrügt und ein unaufrichtiges Leben führt, der wird dafür nach der Auferstehung vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Es wird eine Auferstehung zum Gericht geben. Ich weiß nicht, ob dies jemand unter uns betrifft. Wer sein Leben unaufrichtig vor Gott führt, der kehre um. Der verliere sein Heil nicht, sondern rette es aus Gottes Gericht. Gott ist gnädig und barmherzig und seine Hand ist immer ausgestreckt. Und er nimmt jeden an, der zu ihm umkehrt, sei es jetzt, hier und heute. Und auch wenn wir Christen sind, gilt der Aufruf an uns alle: Sündige nicht. Sondern wir sind aufgefordert, unser Leben mit Gott zu führen. Und damit schließt auch das Kapitel 15. Ganz am Ende steht die positive Aufforderung, ein Leben mit Gott zu führen. Vers 58. Seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Unser Leben mit Gott besteht nicht nur darin, die Sünde zu meiden, sondern aus der Tatsache der Auferstehung folgt, dass wir ein Leben mit Gott führen sollen, führen dürfen und auch führen können. Die Tatsache der Auferstehung, die ist und die soll unser Motor sein, unser Antrieb sein, ein Leben zu führen im Werk des Herrn. Wir sind nicht nur aufgefordert, das Böse zu lassen, sondern wir sind noch viel mehr aufgefordert, das Gute zu tun und auch tatsächlich zu tun. Wir sollen unserem Nächsten dienen, sein Bestes suchen mit Worten und mit Taten und natürlich vor allem damit, dass wir die frohe Botschaft, das Evangelium von der Vergebung der Sünde und der Auferstehung der Toten in die Welt hinaustragen. Wir sind als Christen alle Diener unseres Herrn. Und weil der Dienst, in dem wir stehen, eben über dieses Leben hinausweist, über diese Welt hinausweist, deswegen ist unsere Arbeit auch nicht vergeblich, sondern ist ein Dienst für die Ewigkeit, wenn wir Menschen begleiten oder hinführen ins Himmelreich. Leben aus der Auferstehung heißt, zuzuleben auf das ewige Leben. Heißt aber auch, in diesem Leben ein Leben im Angesicht und im Dienst des Herrn zu führen. Und Gott gebe uns allen seinen Segen dazu. Amen.